Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Wie politisch ist eigentlich Instagram? Gar nicht mehr so politisch, habe ich zumindest behauptet. Wenn auf Facebook überhaupt noch was geht, dann gehen da politische Sachen. Über den Hambacher Forst oder Braunkohle zum Beispiel oder die Kauderabwahl. So ist das zumindest in meiner Blase. Und da ist politisch auf Instagram nicht so richtig viel los. Du folgst den falschen Leuten, hat meine Redakteurin dann zu mir gesagt, weil Instagram ist voll politisch. Das liegt allerdings nicht an den Politikern, die da unterwegs sind, sagt Sophie Passmann.
Politiker machen mit wenigen Ausnahmen einen ganz grauenvollen Job im Internet.
Sophie macht Politik auf Instagram und was sie über die Politisierung von Instagram denkt und wem ihr da folgen könnt, wenn euer Instagram auch politischer werden soll, darum geht's in diesem Podcast. Außerdem sprechen wir nochmal über Ralf Brinkhaus. Ihr erinnert euch, das ist der Neue an der Spitze der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und er will erstmal den Ball flach halten.
Wir Ostwestfalen, wir neigen nicht zur Revolte, sondern das ist vielleicht eine Reform. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass nach einer gewissen Zeit auch neue Leute mit neuen Ideen kommen und die Fraktion hatte eine Alternative, hat diese Alternative gewählt. Also ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Und ich glaube, was da jetzt reininterpretiert wird, was das mit Frau Merkel macht, das ist ein bisschen viel.
Ganz still will aber auch nicht sein. Er hat auch erklärt, dass er sich eine selbstbewusste Fraktion wünscht, die vielleicht auch mal eine andere Meinung hat als das Kanzleramt. Und da haben wir uns gefragt, geht es überhaupt? Wie unabhängig kann so eine Fraktion eigentlich sein? Klären wir. Und wir sprechen über ein neues Gesetzespaket, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute vorgestellt hat. Der will unter anderem dafür sorgen, dass wir schneller Termine beim Hautarzt oder beim Orthopäden bekommen, auch wenn wir keine Privatpatienten sind.
Wichtig ist dabei, dass diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die zusätzliche Patienten nehmen, nicht bestraft werden sollen. Zusätzliche Leistungen. Zusätzliche Patienten sollen auch zu zusätzlicher Vergütung führen.
Was er sonst noch ändern will bei der Gesundheitsversorgung, das erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Das Update heute am Mittwoch, den 26. September 2018. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wer zum Hautarzt oder zum Orthopäden will, dem kann man nur wünschen, dass es nicht allzu dringend ist, weil monatelanges Warten ist da normal. Gar nicht mal so wenig Ärzte nehmen neue Kunden überhaupt nicht mehr auf. Es sei denn, man ist Privatpatient, habe ich gerade noch selbst erlebt. Dass Privatpatienten bevorzugt werden und Kassenpatienten lange warten müssen, das kann man den Ärzten in der Regel nicht mal vorwerfen. Das ist ein Systemproblem und deshalb will die Bundesregierung da jetzt was ändern. Anneke Schäfer aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, was genau ist da geplant?
Die Ärzte sollen mehr Termine anbieten und sich mehr Zeit nehmen für Kassenpatienten. Bisher müssen sie 20 Stunden die Woche für die da sein, in Zukunft 5 Stunden mehr. Und wenn du ein dringendes Problem hast, dann musst du vielleicht auch gar nicht auf einen Termin warten, denn mindestens 5 Stunden pro Woche sollen offene Sprechstunden sein. Das gilt aber nur für bestimmte Ärzte wie Augen-, Frauen- oder HNO-Ärzte. Oder du kannst dir helfen lassen, einen Termin zu finden. Da gibt es eine Telefonnummer 116 117, die Terminservice-Stelle. Die wird in Zukunft rund um die Uhr zu erreichen sein, auch online.
Klingt erstmal alles ziemlich gut. Was sagen die Ärzte dazu? Gefällt ihnen wahrscheinlich erstmal nicht, weil die haben ja Gründe, warum sie Patienten abweisen. Ne?
Ja, aber denen wird es jetzt auch nicht einfach so aufs Auge gedrückt. Die bekommen Geld dafür, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn.
Wichtig ist dabei, dass diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die zusätzliche Patienten nehmen, nicht bestraft werden sollen. Zusätzliche Leistungen, zusätzliche Patienten sollen auch zu zusätzlicher Vergütung führen.
Für Leistungen in der offenen Sprechstunde kriegen sie mindestens 15% mehr, wenn sie neue Patienten aufnehmen, sogar 25% mehr. Mhm. Auch wenn sie einen von der Servicestelle nehmen oder einen Hausarzt selber an einen Facharzt weitervermittelt, gibt es ein Plus obendrauf. Da freuen sich die Ärzte natürlich drüber. Grundsätzlich finden aber viele, dass es viel zu viel Bürokratie gibt. Und der Verband der niedergelassenen Ärzte hat auch gesagt, dass 98% der Ärzte eh schon 25 Sprechstunden und mehr anbieten, sodass man kaum zusätzliche Termine erwarten kann. Die gesetzlichen Krankenkassen begrüßen, dass die Patienten schneller Termine bekommen sollen, aber sie kritisieren, dass die Ärzte jetzt dafür mehr Geld kriegen. Schließlich sei das ja alles Grundversorgung.
Der Gesundheitsminister, der hat ja ein ganzes Paket von Gesetzen vorgelegt. Was ist da noch neu?
Also es sind noch viele andere Sachen drin, die sich ändern. Zum Beispiel für Krebspatienten, die sich Kinder wünschen. Da zahlt die Kasse in Zukunft Ei- oder Samenzellen zu konservieren, sodass sie nach einer Chemo zum Beispiel noch Kinder bekommen können. Oder wer Sex hat mit jemandem, der vielleicht HIV hat, hat, der kann vor und nach dem Sex PrEP nehmen. Das ist ein Medikament, das Ansteckung verhindert. Mhm. Das kostet rund 50 Euro im Monat. Auch das sollen die Kassen zahlen.
Ein großes Problem ist ja auch der Ärztemangel auf dem Land. Was ist da geplant?
Da gibt es auch Ideen, wie ein Arztbus, der aufs Dorf kommt, oder auch Behandlung übers Internet, Telemedizin. Und nochmal Stichwort Internet. Wir sollen ab 2021 alle eine elektronische Patientenakte bekommen von den gesetzlichen Kassen. Und die kann man dann auch vom Smartphone aus angucken. Und es ist noch mehr drin im Paket. Mehr Geld für Zahnersatz, mehr Vielfalt bei Impfstoffen. Und im Bereich der Pflege, da sollen die Kassen auch Hilfen beim Haushalt oder Einkaufen zahlen und nicht mehr nur den Pflegedienst.
Die Bundesregierung hat ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht zur Gesundheit. Und unter anderem sollen wir damit Termine schneller beim Arzt bekommen. Wie das funktionieren soll, hat Anneke Schäfer aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion erklärt. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man kann nicht mal mehr sicher davor sein, dass man auf irgendwelchen Mode- oder Fitness-Accounts plötzlich eine politische Meinung findet. Das ist das Urteil von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Entler. Sie hat bemerkt, dass Influencer auf Instagram sich immer mehr für politische oder demokratische Themen einsetzen und hat sich das deshalb mal genauer angeschaut.
Hast du irgendwie festgestellt, ob Instagram in letzter Zeit ein bisschen politischer geworden ist?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Nee. Nein.
Instagram würde ich sagen nicht. Nee. Facebook auf jeden Fall.
Ja, komisch. Da habe ich was beobachtet, eine Politisierung auf Instagram und die Nutzer alle auf der Straße so.
Nö. Nee. Kommt ja drauf an, welchen Seiten man folgt.
Stimmt. Anders als bei den anderen sozialen Medien sehen wir auf Instagram nur Content, den die Menschen posten, denen wir folgen. Und Werbung. Es gibt zahlreiche wirklich gute Accounts von Leuten, die über Politik posten. Politische Influencer, wenn man so will. Und man muss ihnen nur folgen, schon ist der Feed nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Aber Political Influencer erreichen eben nur diejenigen, die sich auch für ihre Themen interessieren. Und dann sind da noch Politiker. Wer den zahlreichen Accounts von Parlamentariern folgt, dessen Feed ist voll von Posts über Sitzungen, Reden, Kacheln mit Forderungen oder auch hin und wieder mal Hunde, Katzen oder Weinreben.
Politiker machen mit wenigen Ausnahmen einen ganz grauenvollen Job im Internet.
Die das sagen darf, ist Sophie Passmann, Autorin, Moderatorin und...
Ich werde oft politische Influencerin genannt, auch wenn das eigentlich ein komischer Begriff ist, den andere Leute erfunden haben.
Ist Instagram denn wirklich auf dem Weg, politischer zu werden? Oder kommt diese These nur aus meiner eigenen Bubble?
Jede These kommt ja erstmal aus der eigenen Bubble. Also du hast völlig recht. Ich glaube, im Moment gibt es gerade den Trend dahin, dass Leute, die sich eigentlich nicht oft politisch äußern, jetzt mal sowas sagen wie, nee, ich finde das okay, wenn Geflüchtete nach Deutschland kommen.
Ein Beispiel für so einen unerwarteten Post ist der von Maria Astor. Alias Mascha, eine Modebloggerin mit nahezu 200.000 Followern. Sie schrieb nach den Vorkommnissen in Chemnitz, dass es ein Angriff auf die demokratische Gesellschaft sei und dass sich niemand mehr erlauben kann, unpolitisch zu sein.
Ich finde das schon gut, wenn so Leute, die mega viele Follower haben, auch so ein bisschen politischen Vorbild darstellen würden, dass man da auch einfach mal einen Einblick gewinnen kann, was halt auch in der Welt so abgeht, sag ich mal.
Das ist dann egal, ob das der Vorstandschef von einem Fußballverein ist oder eben ein Schlagerstar oder ein Fußball- oder Fernsehmoderator. Da reicht auch ein einfaches sich einmal äußern und positionieren.
Einer, der diesen Trend mitverfolgt hat, allerdings aus wissenschaftlicher Sicht, ist Bendix Hügelmann. Der schreibt gerade seine Promotion zu politischer und digitaler Kommunikation an der Uni Hamburg.
Das kann ich bestätigen, dass es eben immer mehr Influencer gibt, die eben jetzt weniger ihre Reichweite dazu nutzen, um einer Marke Gehör zu verschaffen, sondern eben dann ihre Popularität dafür einsetzen, gewissen politischen Strömungen eben ein größeres Sprachrohr zu geben.
Instagram, sagt Hügelmann, ist als soziales Medium auch ein Spiegel dessen, was draußen in der Welt passiert. Und die Welt politisiert sich. Und sie kommentiert auch mehr, auch auf Instagram.
Aber die Leute, die Instagram wirklich politischer machen, das sind die, die sich halt ständig und regelmäßig äußern und nicht einfach mal ein Statement raushauen, sondern den gesamten politischen Prozess mit einer gewissen Kontinuität betrachten.
Jetzt hat sich aber Hans-Georg Maaßen, statt seinem Chef zu sagen, dass die gerade auch bei den Nazis, zu der Bild-Zeitung gestellt, dass es hier in der rechten Ecke des Tisches.
Und wer jetzt kein Instagram hat und sich fragt, ja, gut, aber warum muss mich das interessieren? Ganz einfach.
Aber darüber erreicht man halt mehr Leute in unserem Alter, denke ich, als jetzt irgendwie in den Nachrichten oder so.
Ja, das würde ich sagen. Instagram ist nicht nur besonders geeignet, um eine junge Zielgruppe zu erreichen, sondern Instagram eignet sich darüber hinaus ganz hervorragend als Tool, um eben die eigenen Anhänger zu mobilisieren.
Leute mobilisieren, das geht eben nicht nur um Shampoo, Nagellack oder Smoothies zu verkaufen, sondern man kann den Leuten auch politische Ideen und Bildung verkaufen.
Und wenn der Mensch, dem man seit Ewigkeiten schon folgt, dann auf einmal sagt, Freunde, jetzt ist ein Punkt angekommen, da müssen wir jetzt auf die Straße gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein gewisser Teil, der sich mit diesem Menschen identifiziert, sagt, ja, dann gehe ich mit.
Instagram wird politischer. Wer da was warum postet und wo es sich lohnt zu folgen, hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Antler angeschaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir Ostwestfalen, wir neigen nicht zur Revolte, sondern das ist vielleicht eine Reform. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass nach einer gewissen Zeit auch neue Leute mit neuen Ideen kommen. Und die Fraktion hatte eine Alternative, hat diese Alternative gewählt. Also ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Und ich glaube, was da jetzt reininterpretiert wird, was das mit Frau Merkel macht, das ist ein bisschen viel.
Ralf Brinkhaus, der Neue an der Spitze der Bundestagsfraktion von CDU-CSU, hält den Ball erstmal flach. Nach den ganzen Spekulationen rund um seine ja doch etwas überraschende Wahl gestern. Komplett still sein will er aber nicht. Er hat den Wunsch geäußert, dass die Fraktion auch ruhig mal anderer Meinung sein kann als die Regierung. Da haben wir uns gefragt, wie viel geht denn da an Aufmüpfigkeit bei so einer Fraktion? Und genau diese Frage habe ich Katharina Hamberger gestellt in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Also wie viel Freiraum hat die CDU-CSU-Fraktion, die ja schon auch elementarer Bestandteil ist der Regierungsparteien?
Ja, das ist eine gute Frage und wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen entscheiden. Aber ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Beispiel in der Regierung jetzt auch schon. Das ist die CSU-Landesgruppe, die ja auch mit am Regierungstisch sitzt und gleichzeitig aber immer wieder versucht, ihre Eigenständigkeit zu betonen. Das tut, indem sie zum Beispiel Beschlüsse fasst, in denen sie sagt, was sie gerne hätte und was sie erreichen möchte und sich damit auch immer so ein bisschen absetzt und teilweise auch so ein bisschen die Regierung vor sich hertreibt. Ich glaube, für die CSU-CDU-Fraktion geht das auch in einem gewissen Maße, aber komplett alleine handeln kann sie natürlich nicht. Sie ist ja irgendwie eben immer noch in der Regierung und muss auch mit dem Kanzler, mit der Regierung zusammenarbeiten. Das Problem in den letzten Jahren war wohl, dass man sich so ein bisschen wie der Abnickverein des Kanzleramtes gefühlt hat. Also wirklich völlig übergangen gefühlt hat. Und da hätte man sich einfach gern mehr Beinfreiheit, mehr Mitbestimmung gewünscht.
Aber wie könnte diese Beinfreiheit dann aussehen? Also wie könnte die Fraktion eigenständiger handeln? Könnten die vielleicht einfach Abstimmungen knapper ausfallen lassen, um irgendwie Kritik durchkommen zu lassen oder tatsächlich auch Kritik öffentlich laut äußern? Oder wie könnte das in der Praxis aussehen?
Ja, zum Beispiel gibt es dann, wenn man ein bisschen zurückgeht, schon etwas, was die Fraktion gemacht hat, und zwar unter Ralf Brinkhaus, nämlich als Angela Merkel sich in Meseberg mit Macron getroffen hat und dann haben die beiden über die Reform der Eurozone gesprochen und dann wurde da plötzlich ein Papier von der Fraktion mitgeschrieben von Ralf Brinkhaus veröffentlicht, in dem drin steht, also so geht es nicht. Und dass man da eben nicht nur von der einen Seite sozusagen Dinge bestimmen kann, also vom Kanzleramt aus, sondern dass man von der Fraktion auch eben eine Antwort gibt und sagt, wo sind unsere Grenzen, wie weit gehen wir mit und was will die Fraktion eigentlich, über was hat die geredet, was sind deren Bedürfnisse. Die sind ja auch eben die direkt gewählten Abgeordneten zum Teil, beziehungsweise Listenabgeordnete, also Vertreter des Volkes und möchten da natürlich eben dann auch mitreden und da Stimmungen weitertransportieren und nicht nur immer diejenigen sein, die dann sagen müssen, ich fahre jetzt in den Wahlkreis, sondern kann ich wieder verkünden, was das Kanzleramt gemacht hat.
Und diese Stimmungen, die können ja auch durchaus unterschiedlich sein, je nachdem, wie man denn da so unterwegs ist politisch, auch im Rahmen der CDU-Fraktion gibt es verschiedene Strömungen. Schauen wir uns die doch mal an. Was für Strömungen versammeln sich da?
Ja, das ist tatsächlich sehr vielfältig. Die CDU, CSU, beides gehören ja beide in diese Fraktion, sind ja nun mal Volksparteien, die sehr breit aufgestellt sind. Wir haben, glaube ich, was erkennbar ist, einen Flügel, der sehr stark Law and Order ist, der innenpolitisch sehr stark ausgerichtet ist, der da strikte Hand haben will. Da zählt man zum Beispiel Armin Schuster dazu, der für die Innenpolitiker eine ganz starke Person ist. Dann gibt es
es auch den Wirtschaftsflügel der Union. Einer der prominentesten Träger oder prominentesten Beispiele dafür ist Carsten Linnemann. Das ist ja auch einer derjenigen, der in der Vergangenheit immer zu der Fraktion gezählt worden ist, die Angela Merkel eher Kontra gibt und nicht mit allem zufrieden ist. Das sind so die inhaltlichen Flügel. Es gibt dabei eher eben auch noch die politisch ausgerichteten Flügel. Also da gibt es die eher konservativeren, zu denen man Teile der CSU vor allem zählen kann. Da sind auch viele von diesen Innenpolitikern, diese starken Neu-Order-Politiker drin. Dann gibt es aber eben den eher liberaleren Flügel. Also so, glaube ich, kann man das aufteilen. Das ist wirklich nicht... Die Grenzen sind auch fließend. Also man kann nicht wie bei den Grünen sagen, es gibt den einen und den anderen, sondern da gibt es sehr, sehr viele Ausrichtungen, eben Kennzeichen einer Volkspartei.
Was glaubst du, in welche Richtung wird die Fraktion jetzt mit Ralf Brinkhaus als Vorsitzendem gehen?
Naja, also Ralf Brinkhaus hat sich ja nie als besonders Merkel-kritisch hervorgetan. Also in diese Richtung wird er nicht gehen. Was man sich aber vorstellen kann, ist, er ist ja ein Finanz- und Haushaltspolitiker, Wirtschaftspolitiker, dass diese Kompetenz der Fraktion vielleicht wieder gestärkt wird. Und das ist auch so eine Sehnsucht von vielen CDU-Politikern. Man sagt, das war früher unsere Stärke. Das haben wir total vernachlässigt. Und wir haben auch gestern schon gehört, dass es FDP-Politiker gab, die so gesagt haben, oh je, jetzt kommt da jemand, der vielleicht uns was wegnimmt von unserem Profil. Und es gibt auch diejenigen in der CDU, die sagen, naja, durch das, dass wir das Wirtschaftsprofil viel vernachlässigt haben, ist die AfD früher mal groß geworden. Wir erinnern uns, das war ja mal eine eurokritische Partei. Also, dass es vielleicht diese Stimmen wieder mehr nach oben geben. Aber das wird sich noch zeigen. Ralf Brinkhaus hat inhaltlich, ehrlicherweise noch nicht viel gesagt, wo er diese Fraktion hinbewegen möchte.
Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio in Berlin zur Frage, wie viel Freiraum eine Fraktion eigentlich hat. Ralf Brinkhaus, der Neue an der Spitze der CDU-CSU-Fraktion, wünscht sich nämlich, dass seine Fraktion auch mal anderer Meinung ist als Regierung oder Kanzleramt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mindestens 3600 Missbrauchsfälle hat es in den letzten 70 Jahren in der katholischen Kirche gegeben. Sexuell belästigt wurden vor allem Jungen. Und die Geistlichen, die missbraucht haben, die sind häufig ohne Konsequenzen davon gekommen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die gestern auf der Bischofskonferenz in Fulda vorgestellt wurde. Haben wir gestern schon drüber gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass sich die Kirche bisher eher passiv verhält. Aber was ist denn mit den ganzen Gläubigen und Kirchenmitgliedern? Die müssten doch eigentlich ziemlich sauer sein über das, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten und darüber, wie die Kirche damit umgegangen ist und auch jetzt noch damit umgeht. Deshalb habe ich Christiane Florin gefragt, die Bischofskonferenz für uns begleitet, warum es in Fulda oder auch sonst irgendwo keine Proteste gibt von Kirchenmitgliedern.
Das hat mich auch überrascht. Also ich muss sagen, ich hatte das tatsächlich erwartet. Die katholische Kirche hat viele Verbände, die zum Teil auch mehrere hunderttausend Mitglieder haben und die zu allem und jedem Stellung nehmen. Aber auf den Straßen von Fulda war keine Spur von Protest. Ich glaube, es hat mit einer gewissen Resignation zu tun, dass diejenigen, die nach dem Jahr 2010, also das erste Mal so von der breiten Öffentlichkeit über dieses Thema Missbrauch gesprochen wurde, also die nach 2010 noch geblieben sind, dass die sagen, ja, also wir bleiben jetzt trotzdem, aber wir glauben irgendwie auch nicht so richtig, dass sich da was verändert. Und man zieht sich dann zurück in seine eigene heile Welt und sagt, naja, unser Pfarrer ist doch nett, der tut doch sowas nicht. In unserer Gemeinde ist alles in Ordnung. Es gibt kein Bewusstsein dafür, was man jetzt eigentlich angesichts dieser Zahlen ja haben müsste, dass in jeder Gemeinde Betroffene, Opfer sein müssen. Gibt es auch unter denen, die nicht geweiht sind, die Laien, so heißt das ja in der Kirche, kein Bewusstsein dafür.
Aber gerade die sind ja vermutlich dann auch konfrontiert, jetzt gerade wieder intensiv mit Leuten, die sie danach fragen, was denn da los ist in ihrer Kirche, die vielleicht nicht so viel mit der Kirche zu tun haben. Müssten die nicht daran interessiert sein, dass da jetzt auch wirklich was passiert? Also du sagst, die ziehen sich so ein bisschen zurück in ihre eigenen Gemeinden. Ist das auch so ein bisschen so eine Mentalitätssache? Also hängt das vielleicht auch an den kirchlichen Hierarchien, dass da jetzt nicht so viel passiert?
Es war ja in den letzten Tagen viel von Klerikalismus die Rede. Klerikalismus heißt, einer, der eine Weihe hat, der damit ja zum Kleriker wird, der hat einen besonderen Stand. Und Klerikalismus hat natürlich immer zwei Seiten. Es ist einmal die Seite des Klerikers, der natürlich eine gewisse Machtfülle dann auch genießt. Aber es ist eben auch die andere Seite derer, die ihm diese Machtfülle zugestehen. Und es gibt in der katholischen Kirche bei aller Kritik, die ja oft an der Hierarchie geübt wird, immer noch eine große Bereitschaft, den Klerikern im Grunde zu folgen oder ihnen zumindest nicht offensiv zu widersprechen. Und das sieht man auch hieran. Also meine vielleicht naive Protesterwartung, die war eigentlich aus der Überlegung heraus, es müsste doch Solidarität mit den Betroffenen geben. Und zum anderen, es müsste doch auch das Signal an die Hierarchen geben, die dort versammelt waren oder sind ja noch da in Fulda, an die Hierarchen das Signal geben, also nicht mit uns, irgendwann ist auch genug.
Hm. Gibt es denn irgendwie Diskussionen oder Gespräche dazu in Gottesdiensten oder an anderen Orten in der Kirche, eben in den Gemeinden, wo das ja auch Thema sein muss?
Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt Gemeinden, die nehmen dann einfach nur eine Standardfürbitte. Ja, da wird eben für die Betroffenen gebetet und manche fasten für die Betroffenen. Es gibt auch sowohl Pfarrer als auch jetzt nicht Geweihte, die darauf wirklich eingehen in ihrer Predigt oder in Texten, die sie selber schreiben, die sie auch im Internet veröffentlichen, also in den sozialen Netzwerken, habe ich dazu einiges gelesen. Aber es geht eben nicht so weit, dass man sagen könnte, da ist wirklich, wirklich ein Aufschrei. Hm. Und das Komische ist ja, die Taten, von denen da die Rede ist, die passieren ja mitten in der Gemeinde. Mhm. Die Opfer, meistens ja Jungs, das sind entweder Messdiener, das passiert in Jugendgruppen, im Religionsunterricht. Also das ist wirklich mitten im Leben an der Basis. Mhm. Und der Tatort ist das Pfarrhaus. Also mehr Herz der Kirche kann man eigentlich ja nicht treffen. Mhm. Aber ich glaube, es hat mit dieser Sehnsucht vielleicht auch nach einer heilen Welt zu tun, sagen zu können, ja, bei uns gibt's das nicht. Missbrauch, das sind immer die anderen.
Was sagst du, müsste man da jetzt nicht dringend eigentlich für einen Umbruch protestieren oder vielleicht sogar konsequent sagen, wenn die Kirche sich jetzt hier nicht anders verhält, dann trete ich wirklich aus?
Ja, ich glaube, das mit den Austritten, das wird schon noch passieren, aber das sehen wir auch in der Entwicklung der vergangenen Jahre. Die Leute treten ja nicht mehr aus mit einem großen Wutschrei, mit Empörung, sondern die treten still aus, die machen leise die Tür hinter sich zu.
Christiane Florin beobachtet für uns die Bischofskonferenz in Fulda und mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum es keine Proteste gibt von Kirchenmitgliedern nach dem, was bekannt geworden ist über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist immer doof, wenn man falsch abbiegt. Wenn man aber als Wal die falsche Ausfahrt nimmt, dann kann das richtig doof enden. Genau das ist jetzt offensichtlich einem Beluga-Wal passiert. Das sind diese fast weißen Tiere mit diesem sehr freundlichen Gesichtsausdruck. Und genau so einer schwimmt gerade durch die Themse in Großbritannien. Rund um Essex ist er gerade irgendwie unterwegs. Eigentlich sind Beluga-Wale eher so in Grüppchen unterwegs und vor allem in arktischen Gewässern zu Hause. Wie der Wal dahin kommen konnte und wie gefährlich diese Flussfahrt jetzt für ihn ist, darüber habe ich mit Fabian Ritter gesprochen. Er ist Biologe und arbeitet für die WDC, eine Tierschutzorganisation, die sich für Wale und Delfine einsetzt. Und ihn habe ich jetzt erstmal gefragt, wie gefährlich denn jetzt wirklich diese Situation für den Wal ist.
Ja, also das ist für den Beluga eine absolute Ausnahmesituation, denn er ist weit ab von seinem natürlichen Habitat. Die Nordsee ist nicht das Gebiet, wo er heimisch wäre. Allerdings kommt noch hinzu, und das ist wahrscheinlich mindestens genauso ein schwieriger Faktor für den Wal, dass er allein ist. Belugas sind soziale Tiere, die in Gruppen leben und dass ein Tier einzeln so weit ab von seinem natürlichen Lebensraum erscheint, ist doch sehr ungewöhnlich und seine Artgenossen werden ihm fehlen. Und diese ganze Situation setzt ihn sicherlich ordentlich unter Stress.
Wie kann es denn eigentlich sein, dass sich ein Wal in die Themse verirrt? Wie kann das passieren?
Das ist schwer zu beantworten. Also es könnte sein, dass der Wal desorientiert ist, möglicherweise ist er auch krank oder gehörgeschädigt. Die Wale haben es mit sehr viel Unterwasserlärm inzwischen auch zu tun. Nicht wenige Wale erleiden Hörschäden und sind dann eben nicht mehr gut in der Lage zu navigieren oder sich zu orientieren. Aus welchen Gründen auch immer er von seiner Gruppe getrennt ist, das ist eben auch ungewöhnlich. Und dann kommt hinzu, dass er natürlich irgendwann merkt, dass er nicht nur allein ist, sondern auch in fremdem Gebiet. Die Nordsee hat sicher einen anderen Geschmack als das Meer, wo er herkommt. Es ist wärmer, das Wasser ist trüber und das Wasser ist auch nicht so tief. Und das sind alles Faktoren, die der Wal natürlich wahrnimmt.
Kann er denn theoretisch in einem Fluss, wenn er da jetzt weiter schwimmt, überhaupt überleben? Also Stichwort Süßwasser, Salzwasser, das macht ihm wahrscheinlich erstmal nicht so viel aus. Aber Futter ist wahrscheinlich ein großes Problem, oder?
Ja, also das Brackwasser in der Themse, das ist jetzt zunächst mal nicht das Problem. Belugas sind dafür bekannt, dass sie sich in Ästuaren, also in Flussmündungsgebieten, aufhalten. Da ist er sicher gut gewappnet. Auch das trübe Wasser an sich ist jetzt nicht so, dass er da nicht drauf klarkäme, weil er orientiert sich ja vorwiegend über Schall. Vermutlich wird er auch Fisch finden, wenn er denn sehr hungrig wird oder wenn er Nahrung braucht. Er hat sicherlich auf dem Weg runter bis in die Themse, so hoffe ich doch zumindest, auch was zu sich genommen und was gefunden. Problem wird dann auf Dauer schon, dass er nicht seine ursprüngliche Nahrung, an die er gewohnt ist und die er auch braucht, dann rankommt, weil sich in der Themse oder in der Nordsee natürlich ganz andere Fischarten aufhalten als in der Arktis. Im unmittelbaren zeitlichen Verlauf erstmal vermutlich nicht ganz schlimm, aber je länger er in dem Gebiet bleibt, sprich den Fluss möglicherweise noch weiter hochschwimmt, desto kritischer wird die Lage.
Wie bekommt man den Wal denn aus dem Fluss wieder raus? Also findet er da selbst raus oder müsste man ihm da irgendwie helfen?
Das kommt im Grunde darauf an, wie sein allgemeiner Zustand ist. So nach dem, was ich jetzt gesehen habe an Videoaufnahmen, hat er einen relativ normalen Schwimmstil, schwimmt auch nicht besonders langsam, sondern scheint erstmal recht fit zu sein. Dass er aus dem Fluss auch wieder rausfindet, da besteht unter normalen Umständen kein Zweifel dran. Es ist so, dass aus historischen Zeiten das durchaus bekannt ist, dass in den europäischen Flüssen hin und wieder, und das war wohl gar nicht so selten, auch mal Belugas auftauchten. Und die sind dann durchaus auch wieder zurückgeschwommen. Es gibt den berühmten Fall von dem Weißwal, der den Rhein hochschwamm bis nach Bonn. In den 60er Jahren war das. Und der hat sich da eine Zeit lang aufgehalten und ist dann aber auch eigenständig wieder rausgeschwommen. Also das sollte nicht das Problem sein, sofern der Wal nicht ganz arg desorientiert, geschwächt ist, wenn er keine Nahrung mehr finden sollte oder desorientiert oder gehörgeschädigt.
Fabian Ritter, Biologe und arbeitet für die WDC, eine Tierschutzorganisation, die sich für Wale und Delfine einsetzt. Und er hat erklärt, dass es ziemlich ungut enden könnte für den Wal, der sich in der Themse verirrt hat, wenn er nicht alleine zurück ins Meer findet. Und wir waren Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Tschüss.
Und Sebastian Sonntag. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.